Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Es war einmal ein liebes, nettes Mädchen, das jeder, der es auch nur ansah, sofort lieb hatte. Am allerliebsten aber hatte es ihre Großmutter, die gar nicht wusste, was sie dem Kind alles schenken sollte. Einmal schenkte sie ihr ein Käppchen, das war von rotem Samt. Und weil ihr das so gut stand und sie nichts anderes mehr tragen wollte, nannten sie alle nur noch Rotkäppchen. Damit herzlich willkommen zur heutigen Plattform bei Radio Free FM und am Mikrofon ist Julius Taubert. Ja, dieser Beginn dieses Märchens kennen wahrscheinlich die meisten, Rotkäppchen von den Brüdern Grimm. Wahrscheinlich auch unzählige Male vorgelesen. Von solchen Märchen gibt es aber wirklich ganz schön viele. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Jakob und Wilhelm Grimm, also die beiden Brüder, insgesamt über 200 Märchen geschrieben und veröffentlicht haben? Wir haben heute bei uns im Studio eine, ja man kann sagen, Märchenexpertin eingeladen. Sie ist in Ulm als Märchenerzählerin unterwegs, Mitglied im Ulmer Märchenkreis und seit Herbst 1998 tritt sie öffentlich auf und erzählt im Ulmer Schwäbisch Märchen, Weisheitsgeschichten, erfundene und selbsterlebte Geschichten für Kinder, hauptsächlich aber für Erwachsene. Herzlich willkommen bei Radio Free FM an Helga Petri.
Danke.
Bevor es jetzt um Sie als Person geht, wäre die Frage, würden Sie sich zutrauen, zu Beginn ein anderes Märchen der Brüder Grimm an den Anfangszeilen zu erkennen?
Ja, das täte ich schon.
Also ich denke auch, das kriegen Sie gut hin. Ich persönlich hätte es jetzt nicht erkannt, jetzt bei der Recherche, aber für Sie sollte das eigentlich kein Problem sein. Wir fangen mal an mit den ersten beiden Sätzen. Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber und die andere musste alle Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein.
Frau Holle.
Das kam ja wie aus der Pistole herausgeschossen, wunderbar. Also haben Sie schon mal das Ticket hier bei uns heute zur Sendung gelöst. Und die erste Herausforderung erfolgreich gemeistert. Jetzt zu Beginn unserer heutigen Sendung soll es erstmal ein bisschen um Sie selber gehen. Erzählen Sie doch mal ein paar Worte zu sich.
Also ich bin Mutter und Großmutter. Mittlerweile habe eine beinahe vierjährige Enkelin und erzähle seit 1989 öffentlich. Ich habe meine Ausbildung bei der Europäischen Märchengesellschaft gemacht. Mhm. Und zum Märchenerzählen bin ich durch einen Hinweis von einer Heilpraktikerin gekommen, die hat Energiearbeiten mit mir gemacht und hat mich mal gefragt, was ich eigentlich gern tue. Und außer Büroarbeit, ich habe vorher im Büro geschafft in der Uni in einer damals zentralen Abteilung, die gibt's jetzt nicht mehr. Und haben wir so erzählt, wie so Zugang ist bei uns im Büro. Und dann hat sie mich gefragt, was er eigentlich noch gern tät, außer Organisierer und Büroarbeit machen. Und dann haben sie gesagt, Vorleser und Verzähler. Mhm. Und dann hat sie gesagt, dann wäre sie halt Märchenerzählerin. Nein, ich denke, die spinnt, das kann man doch nicht wahren. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich nachgeforscht und bin unter anderem auf die Europäische Märchengesellschaft gestoßen. Und da hat mich fasziniert, dass da Wissenschaftler von verschiedener Couleur mit den Märchen zu tun gehabt haben und darüber sprechen. Also erstens mal Sprachwissenschaftler, dann natürlich Volkskundler, dann Theologen, dann Juristen haben sich beschäftigt mit den Märchen und noch viele andere Wissenschaftler. Und das hat ich gedacht, ja gut, dann mache ich da meine Ausbildung und habe dort meine Ausbildung gemacht. Und im Herbst 98 habe ich zum ersten Mal öffentlich erzählt, ein ziemlich langes Märchen, mhm, bei alten Leuten, und da sagt man ja immer, die können auch nicht länger als 10 Minuten zuhören, genauso wie Kinder. Aber die haben sehr aufmerksam zugehört, und da hat man eine Bekannte, die ehemalige Lehrerin, hat noch gesagt, also du erzählst richtig gut. Das ist mir natürlich noch untergegangen, weil ich war ja eine bloße Anfängerin. Und richtig gut wird man, wenn man viel erzählt.
Also auch dort Übung macht den Meister.
Genau.
Haben Sie die Ausbildung jetzt bei der bei den europäischen
Märchengesellschaft.
Der europäischen Märchengesellschaft nach Ihrer Berufstätigkeit an der Uni gemacht oder parallel schon?
Ich habe angefangen parallel und bin vorzeitig ausgestiegen aus dem Beruf, also vor 65 gewesen bin. Ich habe einfach nicht mehr wollen. Und
das ist schon auch, wenn man das ehrlich gerade aussagen kann, gell?
Und kurze Zeit später ist ja die Abteilung aufgelöst worden. Ja, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht von Anfang an. Und dann habe ich Kurse belegt, und damals hat es noch 2-mal im Jahr Kongresse gegeben. Jetzt gibt es das 1-mal im Jahr, immer in wechselnde Orte. Und wenn mich das Thema interessiert und es nicht zu weit weg ist und auch zeitlich passt, dann fahre ich zu den Kongressen. Da treten dann die Wissenschaftler auf und beleuchtet es von der wissenschaftlichen Seite. Und sonst, da habe ich dann Sprachkurse gemacht und Atemkurse.
Also quasi schon mal richtig gerüstet dann, um die Märchen auch im Prinzip vor großem Publikum erzählen zu können, was Sie ja auch rege tun. Darüber wollen wir jetzt in der Sendung gleich noch sprechen. Haben Sie noch irgendeinen Ausgleich zu Ihrem Erzählerdasein? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben Enkel und Kinder, das heißt, auch die halten Sie wahrscheinlich ordentlich auf Trab. Fahren Sie auch Rad oder so? Irgendwas,
ja. Große Radfahrer sind mein Mann und ich. Wir haben das Auto abgeschafft vor über 40 Jahren. Und wir machen Radurlaub, haben wir ganz, ganz viel gemacht.
Also dann sind Sie ja dem Zeitgeist schon voraus. Da war Greta Thunberg noch gar nicht geboren, da haben Sie schon Ihr Auto abgeschafft. Gell? Ja. Dann nochmal herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM an Helga Petri, und gleich reden wir hier weiter in der Sendung. Free FM, am Mikrofon ist Julius Taubert und zu Gast ist Helga Petri. Heute geht es um den Ulmer Märchenkreis, aber bevor wir über den Ulmer Märchenkreis sprechen, wollen wir natürlich auch über ein Märchenerzähler bzw. eine Märchenerzählerin reden, denn das sind Sie ja quasi jetzt von Beruf, kann man sagen, oder professionell oder hauptamtlich, wie auch immer man dazu sagen mag. Sie haben uns jetzt gerade schon erzählt, wie Sie dazu gekommen sind, mehr oder weniger, wenn ich das richtig zusammenfassen darf, wie die Jungfrau zum Kind. Und das machen Sie jetzt seit 1998. Was ist denn das aus Ihrer Sicht Faszinierendste am der Tätigkeit einer Märchenerzählerin?
Das Publikum, als wenn ich erzähle, öfters in Seniorenkreisen oder Mütterkreise, die ja zum größten Teil auch Seniorinnen sind, wie fasziniert die zuhören, Kinder auch, teilweise mit offenem Mund, weit aufgerissene Augen, und einfach der Kontakt, der entsteht. Das ist anders, als wenn man vorliest. Wobei gut vorgelesen besser ist als schlecht erzählt.
Das heißt, der Unterschied zwischen Vorleser oder Vorleserin und Erzähler, Erzählerin ist, dass der Vorleser oder der Autor vorne sitzt und Passagen aus einem Buch vorliest, und der Erzähler hat kein Skript vor sich, oder?
Nein, wir haben überhaupt kein Skript vor uns. Wir erzählen frei, wir Erzählerinnen und Erzähler, und haben das alles im Kopf.
Wird man da in bestimmter Art und Weise darauf trainiert? Also gibt es da Kreativitätsübungen? Gibt es da irgendwelche Stehgreifreden? Wie trainiert man sowas?
Da gibt es verschiedene Methoden. Also ich mach das mittlerweile so, wenn ich mir ein neues Märchen aneigne, dass ich muss das gehört oder gelesen haben, und dann habe ich das Skelett von dem Märchen im Kopf oder schreibe mir es nieder, und dann begleite ich das rum. Ich kenne mittlerweile so viele Märchen, dass ich weiß, wie die aufgebaut sind, was reingehört und was man am besten weglässt. Das ist eigentlich, darum kann ich auch selber Märchen schreiben. Ich habe auch schon selber Märchen geschrieben. Ich war erst kürzlich in einer Märchenschreibwerkstatt, da haben wir Märchen selber verfasst. Das ging
wie Spätzlebacken.
Also das war überhaupt gar kein Problem, weil ich einfach schon so viele kenne. Mhm. Und ich habe auch eine große Bibliothek daheim mit Märchen. Und da kann ich dann auch immer wieder gucken und mir was rausholen. Und manche kann man einfach nicht so erzählen, wie sie im Buch standen. Die muss man echt selber bearbeiten.
Da braucht man einfach noch ein paar zusätzliche Erklärungen wahrscheinlich.
Nein, keine Erklärungen, sondern erzählen ist halt anders als schreiben. Also bis man Erzählfassung aus einem geschriebenen Märchen hat, muss man ein bisschen was dran schaffen.
Was fehlt da genau? Also wenn man jetzt eine Geschichte, ein Roman, ein Krimi oder was auch immer in geschriebener Form erzählen möchte, was muss da dann noch dazu?
Das sind andere Worte, die ich benutze.
Also das heißt, man muss quasi das Ganze in gesprochene Sprache umwandeln,
ja, genau,
dass es authentischer rüberkommt.
Ja, man kann das nicht so. Sonst ist es Literatur. Mhm. Drum bin ich auch eine totale Gegnerin von dem wortwörtlichen Erzähler. Das gibt's auch, welche in der europäischen Märchengesellschaft immer weniger, die drauf beharren, dass man die Märchen wortwörtlich erzählt. Aber für mich ist das dann nicht erzählen, sondern das ist rezitieren.
Also auch nochmal ein großer Unterschied.
Das ist nochmal ein Unterschied.
Wenn Sie jetzt zu einem Erzählabend, also zu einer Veranstaltung gehen, bereiten Sie sich da in irgendeiner Form drauf vor? Also lesen Sie sich zu Hause einen Text durch und überlegen, wie kann man das Ganze denn an dem Publikum erzählen? Oder geht das Ganze mehr oder weniger dann von automatisch aus dem Stegreif heraus?
Ja, mittlerweile muss ich die Namen vielleicht einmal nochmal durchlesen, wenn ich sie lange Zeit nicht erzählt habe. Und wenn das welche sind oder Geschichten, die ich öfters erzähle, dann schält sich nach einiger Zeit eine bestimmte Erzählfassung raus. Mhm.
Wenn man jetzt quasi zusammenfassen sollte, was muss denn ein Märchenerzähler oder eine Märchenerzählerin mitbringen? Also man denkt jetzt ein bisschen an eine Stellenbeschreibung. Was wären denn so drei Punkte, die Ihnen spontan einfallen würden?
Erstens mal muss sie mit ihrem Atem haushalten können. Also es wär gut, Atemübungen zu kennen und zu machen. Und dann die Sprachgestaltung, also mit der Melodie. Es geht rauf und dann geht's wieder runter. Und diese Wellenbewegung, die das im Erzähler hat. Und man muss wissen, wo ist der Höhepunkt, mhm, und wo gehe ich dann wieder langsam zurück.
Mhm. Also das heißt, man kann nicht einfach drauf loslegen, sondern man braucht schon einen gewissen Handwerkskoffer.
Ja, und man sollte auch etwas über die Rituale wissen, die drin sind in alle Märchen. Unser ganzer Alltag ist eigentlich ritualisiert, bloß ist das uns nicht bewusst. Und
Was wäre das für ein Ritual, was in einem Märchen drin ist?
Also das Ritual ist oftmals, dass es fängt bei den Märchen meistens mit einer Notsituation an, dass der Held oder die Heldin die Heimat verlässt und sich durchschlägt. Und bestimmte Handlungen einfach vornimmt und sich nichts dabei denkt, genauso wie mir auch. Also Brotschneider und Brotteile zum Beispiel, das kommt auch oft vor, dass mhm. der Held teilt's Brot, seine Brüder nicht. Und ja.
Also es gibt quasi so Kernelemente, die in jedem Märchen drinstecken, die auch eine Art Wiedererkennungswert sind.
Ja, und dann sollte man über die Symbolik Bescheid wissen, denn Märchen sind voller Symbole und sollte auch das Märchen verstanden, als das hat so viele verschiedene Schichten, dass es man kann, also ich kann bloß ein Märchen erzählen, wo ich mich angesprochen fühle, mhm. wo ich das Gefühl habe, ja, das kann ich zu meinem Märchen machen. Was ich auf gar keinen Fall erzählen kann, ist das Thema von der widerspenstigen Zähmung, also König Drosselbart, das ist zum Beispiel ein Märchen, das ich schon als Kind überhaupt nicht gemocht habe.
Mhm. Und das heißt, man muss als Erzähler auch hinter dem Märchen stehen, oder?
Genau, sonst bringt man es nicht rüber und das merkt das Publikum.
Also wir haben jetzt schon relativ viel darüber gelernt, dass ein Erzähler tatsächlich nicht nur jemand ist, der den Inhalt wiedergibt, sondern der auf jeden Fall auch viel, viel mehr dem Publikum vermitteln muss. Jetzt machen Sie das Ganze ja schon eine Zeit lang, seit 1998. Was ist das, was Sie immer noch bei der Stange hält, nach über 20 Jahren?
Mein Publikum hält mich bei der Stange und die Freude, der Spaß am Erzähler, das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Mhm. Da fühle ich mich total lebendig und auch gut, also richtig gut, wenn ich erzählen kann.
Wir hören auf jeden Fall auch im Laufe der Sendung noch eine Kostprobe raus. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch schon drüber. Und jetzt wollen wir nach einer kurzen Musikpause auch über den Ulmer Märchenkreis sprechen. Da sind Sie auch mit verbandelt sozusagen. Helga Petri ist heute in der Plattform bei Radio 4 FM zu Gast. Es geht heute um den Ulmer Märchenkreis und darüber haben wir jetzt gerade eben gesprochen, über die Tätigkeit eines Märchenerzählers. Ihr hört die Plattform bei Radio 4 FM. Zu Gast ist Helga Petri. Es geht heute um den Ulmer Märchenkreis, beziehungsweise auch über die Tätigkeit einer Märchenerzählerin. Darüber haben wir jetzt ja schon im ersten Block ziemlich viel darüber gelernt. Und jetzt soll es, wie gesagt, um den Ulmer Märchenkreis gehen. Wir wollen mal mit den Aspekten beginnen, die jetzt den Leuten, die noch nie was vom Märchenkreis gehört haben, nicht geläufig sind. Was verbirgt sich denn hinter dem Ulmer Märchenkreis, Frau Petri?
Da verbergen sich Märchenerzählende. Das sind zurzeit 9 Leute, 8 Frauen und ein Mann, die regelmäßig im Charivari von Oktober bis April einmal im Monat einen Märchenabend in wechselnder Besetzung geben. Und da ist dann immer Musik mit dabei. Mhm. Und es ist ein loser Zusammenschluss, ist also kein Verein. Und wir wollen da auch kein Verein werden. Ich habe einen Verein mitgegründet und weiß, was das bedeutet. Also, das will ich kein zweites Mal mehr.
Sie meinen jetzt vom organisatorischen Aufwand,
ja,
oder?
Ja, das ist wahnsinnig. 1998 ist da gegründet worden von 2 Erzählerinnen. Die eine davon, die lebt schon gar nicht mehr. Und alle Mitglieder haben eine Ausbildung zur Märchenerzählerin oder zum Märchenerzähler.
Über die, wenn ich da kurz zwischenfragen darf, haben wir ja vorhin auch schon was gehört. Bei der Europäischen Märchengesellschaft kann man die ja absolvieren. Eine Ausbildung zum Märchenerzähler, wie stellt man sich denn sowas vor? Also eine Ausbildung zum Friseur, zum Bäcker, zum Industriemechaniker ist, denke ich, klar. Aber wie muss ich mir denn eine Ausbildung zum Märchenerzähler vorstellen?
Das ist unterschiedlich. Also man kann da verschiedene Module zusammensetzen und ich habe es gemacht. Erstens mal, wo es nur um die Technik vom Erzähler ging und dann habe ich Module dazu genommen, Atemkurse und Sprachkurse und dann noch welche mit inhaltliche, die sich inhaltlich mit dem Märchen beschäftigen.
Und wie lange dauert sowas, so eine Ausbildung?
Da gibt's, das kommt drauf an, wie viel man das macht. Jetzt bietet seit einigen Jahren die Europäische Märchengesellschaft Ausbildung über zwei oder drei Jahre, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und da, das sind dann immer so Wochenendkurse oder aber von Donnerstag bis Sonntag.
Mhm. Also je nachdem auch, wie man sich das selber gestalten möchte.
Ja, genau, wie man sich das selber gestalten will. Und es gibt ganz, ganz viele Ausbildungen in Deutschland. Es haben nicht alle bei der Europäischen Märchengesellschaft ihre Ausbildung gemacht. Es gab hier auch mal ein Ulmer Märchenhaus. Die haben auch Ausbildungen gemacht, aber die haben auch aufgehört. Dann eine Kollegin, die hat jetzt eine neue Kollegin, die hat ihre Ausbildung in München bei den Sprechwerker gemacht. Da geht's mehr so in Richtung Theater. Mhm. Die haben zum Beispiel überhaupt nichts über Rituale und über Symbole gehabt. Da war es mehr, wie man das theatralisch darstellt. Und es gibt wahnsinnig viel, wenn man da mal ins Internet reinguckt. Und etliche von uns haben es im Ulmer Märchenhaus gemacht. Die Ausbildung, das ist mehr so die anthroposophische Richtung. Und das war, die Option habe ich auch gehabt, aber das war mir dann zu eng. Ich wollte eine weitere Ausbildung, als weiter vom Horizont als die anthroposophische.
Und im Ulmer Märchenkreis haben sich dann mehrere solcher Erzählerinnen und Erzähler zusammengeschlossen.
Ja.
Was ist so die Haupttätigkeit des Ulmer Märchenkreises?
Märchenerzähler. Auf der Bühne im Charivari. Und die wird dann dekoriert von uns. Wir machen alles selber im Charivari, auch die Theke und was da drumherum ist, um bestuhlen und nachher wieder aufräumen und
Gehen Sie mit Ihren Märchen auch in Schulen, in Kindergärten, in Seniorenzentren oder beschränkt Sie das jetzt gerade in erster Linie auf Erzählabende in irgendeiner Location wie dem Charivari beispielsweise?
Also ich selber gehe überall dahin, wo ich bucht wird. Also bei mir ist das meiste Mund-zu-Mund-Propaganda. Das meiste kommt über Mund-zu-Mund-Propaganda zustande.
Also Sie sind buchbar, kann man sagen.
Ich bin buchbar, wir sind alle fast alle, nicht alle, aber fast alle buchbar. Und manches kam auch über meine Homepage. Ich habe auch eine Homepage. Und manche Aufträge sind da über die Homepage reingekommen.
Findet man, denke ich, über jede normale Suchmaschine Ihre Homepage?
Ja.
Wie sieht es denn aus?
Märchen Helga einfach reingeben und dann...
Dann ist man schon auf der richtigen
Page. Dann kommt man auf die Seite, ja.
Wunderbar. Und der Ulmer Märchenkreis?
Der hat auch eine Homepage, das ist, die heißt ulmermärchenkreis.de.
Wo wahrscheinlich dann auch die ganzen Veranstaltungen gelistet sind. Wer hatte denn die Idee oder woher entstand die Idee, so einen Märchenerzählabend auf die Beine zu stellen?
Das haben die Ersten, die das angefangen haben, die zwei, die haben angefangen Märchenkaffee sonntags und dann irgendwann kam die Idee, so einen Abend. Und dann haben sie halt beim Team gefragt von Charivari und die waren begeistert. Und so ist es halt im Lauf der Zeit immer größer geworden. Manchmal erzählen zwei, manchmal erzählt nur eine, manchmal erzählen vier, je nachdem.
Das weiß man aber als Zuschauer im Vornherein auch nicht, oder?
Doch, das steht im Programm. Da gibt's ein Programm. Das gibt das Charivari raus, ein Märchenprogramm. Und gestaltet wird es von unserem einzigen Mann im Team.
Mhm. Weiß man dann quasi auch schon, welche Märchen erzählt werden oder welche Geschichten erzählt werden?
Ja, das steht dann auch drin. Und
steht
so,
auch fest. Also wer erzählt und was erzählt wird.
Wer erzählt und was erzählt wird. Über jeden Märchenabend gibt es eine kurze Notiz.
Mhm. Also man kann sich quasi schon transparent vorher informieren, wenn man so möchte.
Ja.
Wie lange gibt es denn jetzt den Märchenabend schon?
Die Märchenabende, die haben dann 98 schon begonnen.
Direkt bei der Gründung oder bei der Initiierung des Sommermärchenkreises?
Kurz nach der Gründung.
Und wie viele Zuschauer sind da so da am Abend? Oder Zuhörer vielmehr, muss man ja sagen? Viel
das
zu sehen gibt's
kommt
ja nicht.
Auch ein bisschen aufs Thema drauf an. Also wenn man erotische Märchen zum Beispiel erbietet, da ist es fast voll. Also mehr als 50 gehen da nicht rein. Der Raum ist... Märchen ist etwas Intimes eigentlich. Oder Märchen, wo man eine Bauchtanzgruppe engagiert haben, die sind auch sehr gut besucht. Und was auch sehr gut ankommt, sind keltische Märchen. Mhm. Das ist wohl zurzeit in. Die sind dann gut besucht. Und es kommt halt auch immer drauf an, was sonst in Ulm los ist. Und manchmal sind das Veranstaltungen, die einmalig sind, dann gehen die Leute lieber dahin, weil sie das nie wieder kriegen oder in den nächsten 10 Jahren nicht mehr kriegen. Und manchmal sind es ganz wenige Zuhörer und manchmal ist es voll.
Und mehr ältere oder mehr jüngere Leute oder bunt gemischt?
Bunt gemischt, wirklich bunt gemischt. Von Jugendlichen bis Hochbetagte.
Also auch ein bunter Haufen, vor dem Sie quasi vorerzählen dürfen. Wie muss man sich dann ein erotisches Märchen vorstellen?
Tja, auch Schwäbiner haben Erotik.
Sie meint, das heißt, da muss man sich einfach mal überraschen lassen.
Da muss man sich überraschen lassen. Es gibt sehr viele erotische Märchen. Es ist nicht so, dass es pornografisch ist, dass das austappt ist.
Davon sind wir jetzt mal nicht ausgegangen.
Ja, aber... Also es gibt schon solche, die russische zum Beispiel, die russische erotische Märchen, die gehen so richtig hart zur Sache. Und auch die teilweise, das kommt drauf an, aus welchem Land, manche asiatische, das ist schon sehr heftig zum Verzählen. Aber bei uns wird es andeutet, aber die Leute wissen schon, worum es geht.
Müssen sich ihren eigenen Teil dabei denken.
Ja,
quasi.
Ja, ja.
Jetzt sind Sie nicht nur im Ulmer Märchenkreis aktiv, sondern auch im Verein Erzähler ohne Grenzen und auch im Mitglied im Verband Deutscher Erzähler und Erzählerinnen. Auch sehr zwei spannende Vereinigungen, über die wollen wir jetzt gleich sprechen, hier in der Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast ist Helga Petri. Ihr habt die Plattform bei Radio Free FM. Am Mikrofon ist Julius Taubert und zu Gast ist Helga Petri. Es geht heute um den Ulmer Märchenkreis, gegründet 1998. Einmal pro Abend gibt es einen Märchen-Erzählabend, haben wir jetzt gelernt, im Charivari. Über die Veranstaltungen wollen wir dann auch noch am Ende der Sendung drauf eingehen. Jetzt habe ich ja vorhin schon mal gesagt, Sie sind nicht nur im Ulmer Märchenkreis aktiv, beziehungsweise auch selber als Märchenerzählerin unterwegs, sondern auch Mitglied im Verein Erzähler ohne Grenzen. Kann man sich das so vorstellen wie Ärzte ohne Grenzen?
Es ist angelehnt an Erzähler ohne Grenzen, an Ärzte ohne Grenzen. Die Mitglieder, die gehen überall dahin, wo es Not ist. Die erzählen zum Beispiel bei demenziell Erkrankten, in Hospize, bei Trauernden, bei Flüchtlingen oder Geflüchtete, sagt man besser. Und wir waren auch schon in Palästina zum Erzählen. Da war ich zweimal. Einmal mit der Gründerin von Erzähler ohne Grenzen und ja, drauf sind wir zu viert dort gewesen. Mhm. Und haben in der Westbank erzählt, in Schulen und auch in Kulturinstituten. Und beim Goethe-Institut in Ramallah und in Jenin. Nablus, wir sind in der ganzen Westbank rum, in Jerusalem. Und das muss man erst verdauen. Also da teilweise kaue ich heute noch dran rum.
Wobei an den Erlebnissen dort vor Ort.
An den Erlebnissen vor Ort, das ist schon sehr heftig.
Jetzt helfen Ärzte ohne Grenzen, wie der Name schon sagt, mit medizinischer Versorgung. Was tun Erzähler ohne Grenzen? Vermitteln die so ein bisschen die westliche Kultur? Geben die so ein bisschen Anker oder Ablenkung im schlimmen Alltag der dortigen Einwohner? Was ist so das Hauptziel der Erzähler ohne Grenzen?
Das Märchen sind Seelennahrung. Und das gibt man mit Märchen, mit richtigen Zaubermärchen, gibt man das den Kindern. Und man macht ihren Alltag ein bisschen heller und bringt sie auch zum Lachen. Und das ist heilsam.
Mhm. Wie schwer oder einfach war das für Sie, auf deutscher Sprache im Märchen dort vor Ort zu erzählen? Wie gut können die Kinder dort vor Ort Deutsch?
Total unterschiedlich von Schule zu Schule und auch von Klasse zu Klasse. Wir haben eigentlich ab der fünften Klasse erzählt. Und je älter die Schülerinnen und Schüler sind, desto besser geht es natürlich mit dem Deutsch. Aber in Jerusalem haben wir in einer Schule erzählt, wo arabische, deutsche und jüdische Kinder zusammen erzogen werden, und die konnten wunderbar Deutsch. Auch schon die Kleine, schon die Grundschüler konnten unwahrscheinlich gut Deutsch. Und das macht dann Spaß. Und sonst wir haben sehr viel mit den Bremer Stadtmusikanten geschafft. Und da hat mir dann eine Lehrerin gesagt, diese wunderbaren Sätze, wie du was sagt er, du die Katze betitelt er, jetzt kann ich schon gar nicht mehr diese Dings, das können die Kinder nicht verstehen, und wir müssen viel einfachere Sprache als diese Grimmsche Sprache
verwenden, weil das ja auch aus einer anderen Zeit kommt.
Ja, und das ist zu kompliziert für die Kinder und sehr viel wörtliche Rede. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe fast einen Tag lang das Märchen umgeschrieben in einer ganz, ganz einfachen Sprache und mit ganz, ganz arg viel wörtlicher Rede. Und das haben die Kinder dann verstanden. Und dann haben wir auch Märchen erzählt, wo sie was zum Sehen gehabt haben. Also ein Märchen vom Schiff, das untergeht. Das haben wir dann das Schiff gefaltet. Und dann ist der Bug abgegangen und die Spitze ist abgegangen. Und nachher, wie man das aufgefaltet hat, hat es ausgesehen wie ein Hemd. Das war dann das Hemd des Kapitäns, wo sie noch gefunden haben. Anstatt dem Schatz, der im Schiff gewesen ist, dass sie auch was zum Gucken hätten. Und dann hat man immer eine schöne Mitte gemacht, weil die Kinder brauchen für alle Sinne was. Die brauchen was nicht bloß für die Ohren, sondern auch für die Augen. Und wenn ich bei Kindern erzähle, dann sehe ich zu, dass wirklich alle Sinne angesprochen werden.
Mhm. Jetzt sind Sie nicht nur in diesem Verein unterwegs und sind dort im Rahmen der Tätigkeit im Verein Erzähler ohne Grenzen in, ja doch, man kann sagen, Brennpunkte auf der Welt gereist, haben dort dann auch, Sie haben es selber gesagt, Seelenbalsam in Form von Märchen an den dort, vor allem Kinder wahrscheinlich, weitergegeben. Jetzt sind Sie auch im Verband Deutscher Erzähler und Erzählerinnen mit dabei. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Das ist ein Verband, eigentlich ein Berufsverband für Berufserzählerinnen und Erzähler oder für professionelle Erzähler und Erzählerinnen. Ich mache das ja nicht als Beruf, aber ich bin trotzdem professionell. Und die wollen unter anderem erreichen, dass in jede Schule mal ein lebhafter Erzähler oder Erzählerin kommt und dass das besser in der Schule verankert wird. Und die geben auch Kurse und Ausbildungen und Fortbildungen. Mhm. Und man trifft sich einmal zu einem großen Erzählertreffen, da muss man aber nicht Mitglied im Verband sein, da kann jeder Erzähler und Erzählerin nachkommen. Das ist dann auch ein wechselnder Ort. Dieses Jahr war das in Dörentrupp, also im Lippischen. in der Nähe von Detmold. Und dann war es auch schon mal in Hamburg und mal in Wien, weil da gehören ja die Österreicher und die Schweizer auch dazu. Und das ist immer wunderbar, so viele Kollegen und Kolleginnen zu treffen.
Und auch ein bisschen den Austausch dann miteinander
zu haben. Den Austausch, ja, und dann auch Tipps. Man kriegt dann auch Tipps. Ich mache das so und so und bin da damit erfolgreich. Und dann kann man das auch ausprobieren, ob das was für einen ist oder nicht. Und auch einfach der Austausch untereinander und dann zu sehen, wie vielfältig das Erzähler ist. Da sind auch welche dabei, die Theater mit dem Erzähler verbindet, die praktisch auf der Bühne agiert, wenn sie ihre Storys, sehr viel Storyteller sind da, das ist dann wieder was anderes als Märchenerzähler. Und das sind dann auch so Highlights.
Im Jahr eines Märchenerzählers.
Im Jahr eines Märchenerzählers, genauso wie die Kongresse oder die Kurse, die dann bei der Europäischen Märchengesellschaft oder bei der Schweizerischen Märchengesellschaft mache ich auch sehr vieles oder Schweizerische Märchenstiftung Mutabor. Mache ich auch einiges. Und das,
also Sie sind dann auf jeden Fall auch sehr, sehr viel unterwegs, kann man sagen. Auch nicht nur, das haben Sie mir vorhin erzählt, nicht nur im deutschen Sprachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz und angrenzende Staaten, sondern auch im englischsprachigen Raum. Und Sie erzählen ja auch auf Englisch
Geschichten. Ja, ich erzähle auch auf Englisch, wenn ich gefragt war. Zuletzt habe ich in Schottland erzählt, bei einem Treffen der internationalen Organisation ist es noch keine, sondern auch so ein loses Netzwerk, Tellers Without Borders, da gibt's eine internationale Gruppe und da bin ich dann in der Core Group, nennt sich das, also das Herz praktisch, die Geschäft macht, also die Aufgabe übernimmt und so.
Dann sind wir jetzt auf jeden Fall umso gespannter, dann auch auf die heutige Kostprobe sozusagen, die hören wir uns jetzt gleich an hier bei Radio 4FM. In der Plattform zu Gast ist Helga Petri. Ihr hört die Plattform bei Radio 4FM. Am Mikrofon ist Julius Tauber, zu Gast ist Helga Petri. Wir sprechen heute über den Ulmer Märchenkreis, aber auch über den Verein Erzähler ohne Grenzen, haben wir jetzt auch schon sehr, sehr viel Interessantes gehört. Für diejenigen, die Sie jetzt mal persönlich treffen möchten, gibt es Pflichttermine, kann man sagen, sowohl jetzt während der Sommerferien als auch dann später ab Herbst. Wo oder wann ist das denn?
Jeden Mittwochabend im Rosengarten von 20.30 Uhr, da bin ich am 14.08. dran und am 4.09. jeweils mit einer Kollegin. Und dann bin ich am 16.01. und am 14.03. im Charivari zu hören.
Und diese Termine kann man sich wahrscheinlich dann auch im Internet nochmal ganz in Ruhe nachlesen.
Ja.
Man sucht einfach nach dem Ulmer Märchenkreis, beziehungsweise nach Märchen Helga, so war ja
Märchen Helga,
ihre Homepage.
Ja.
Und dann wird man auf jeden Fall auch in allen gängigen Suchmaschinen im Internet fündig. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt gleich noch über die kleine Kostprobe. Sie haben ja auch ein bisschen was für uns heute mitgebracht. Davor danke ich Ihnen recht herzlich für Ihren Besuch heute bei uns im Studio von Radio 4FM. Wir machen jetzt die Verabschiedung gleich vorneweg, dass wir jetzt am Schluss nochmal die letzten 4 bis 5 Minuten unserer Sendung dafür nutzen können, Ihnen zuzuhören. Und sind schon mal ganz entspannt, ganz gespannt auf Ihre Erzählung. Also auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch und dann, Frau Petri, dürfen Sie direkt loslegen.
Auf einer Wiese ist eine große Schar Gänse gewesen. Dann ist ein Fuchs gekommen und hat gesagt, ja wunderbar, das gibt ein herrliches Abendessen für mich. Und zu der Gänse hat er gesagt, ich werde jetzt eine von nach der anderen von euch verspeisen. Dann hat die Älteste ganz angefangen zum Gaggern und hat gesagt, lieber Herr Fuchs, vor dem Tod dürfen wir doch noch ein letztes Gebet sprechen. Das ist eine fromme Bitte, hat der Fuchs gesagt, das sei euch gewährt. Und dann hat die Älteste ganz angefangen zum Gaggern. Ga, ga, ga. Und weil das Gebet so lang dauert hat, ist die Zweite eingefallen. Ga, ga, ga. Und die Dritte und die Vierte. Und dann haben alle Gänse nacheinander angefangen zum Beten. Und wenn sie fertig sind mit Beten, dann kann ich das Märchen weiter erzählen.
Das war's auf jeden Fall. Fortsetzung folgt dann, oder?
Da gibt es keine Fortsetzung. Die betet heute noch.
Oder man stellt sich dann, das machen Sie ja auch, so ein bisschen den Schluss selber vor, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Ja, ja. Also der Fuchs, der muss warten, bis die ausbetet haben und die haben nie ausbetet.
Also und wenn wir jetzt die heutige Sendung wie ein Märchen beenden möchten, dann heißt es, glaube ich, und wenn Sie nicht
gestorben sind, dann leben Sie heute noch.
Oder beten Sie noch heute in dem
beten
Fall.
Beten Sie heute noch, ja. Das sind aber nicht viele Märchen, die so aufhören.
Die allermeisten dann wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja.
Wir haben heute sehr viel auf jeden Fall gelernt. Herzlichen Dank, Helga Petri, für Ihren Besuch und freuen, wenn Sie mal wieder bei uns vorbeischauen und ein bisschen auch natürlich eine Kostprobe mitbringen, das nächste Mal dann auch erlebbar im Charivari oder im Ulmer Rosengarten.
Ja.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.